Damit hatten wir beim letzten Mal angefangen. Wandle im Glauben und nicht im Schauen. Ich grüße euch ganz herzlich im Namen Jesus. Und danke auch für die musikalische Einleitung hin zur Predigt, hin zu Gottes Wort. Ja, wir wollen hören, was Gott uns zu sagen hat. Und ich glaube, er hat heute Morgen auch eine Botschaft, die ganz besonders und bestimmt für uns ist. Und wir bewegen uns im Augenblick in dem Thema Glauben. Und Glauben ist deshalb so wichtig, weil Glauben unsere Verbindung zu Gott ist. Wir erinnern uns an die Begegnung von Jesus und Petrus, wo Jesus Petrus vorhersagt, du wirst mich verraten, noch bevor der Hahn gekräht hat, wirst du mich dreimal verraten. Und wo er dann zu Petrus sagt, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und so oft sind wir herausgefordert, wir haben es ja gerade auch gesungen, einer trage des anderen Last, also Lasten gibt's genug. Und natürlich können wir mit unserer menschlichen Zerbrechlichkeit viele dieser Lasten einfach nicht schultern. Gerade wenn wir an die großen Themen denken, die momentan unsere Welt und wahrscheinlich auch uns persönlich bewegen, ob es Gaza ist oder Ukraine oder Iran oder jetzt die Bundesregierung und viele andere Dinge mehr, wo wir sagen, das sind so große Lasten, man möchte manchmal einfach dann nur so, ja, entweder die Hände in den Schoß legen oder die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil man einfach sagt, wie soll das denn noch weitergehen? Und genau da ist unsere Position als die, die mit anderen Mitteln unterwegs sind, nämlich mit den Mitteln des Glaubens. Wir leben von diesem Glauben. Die Schrift sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. So, das heißt, das ist das tragende Element in unserem Leben, jetzt nicht nur für Gottesdienste. Glauben ist uns nicht nur geschenkt, um Gottesdienste zu durchstehen oder um vor Gott wohlgefällig dazustehen, wo er vielleicht unseren Glauben auf Beständigkeit prüft. Das macht er nicht, das braucht er auch gar nicht. Er kann ja in unser Herz reingucken, er muss da gar nichts prüfen. Sondern Glauben ist uns gegeben, um in den ganz normalen Widrigkeiten des Lebens, aber auch besonders in den geistlichen Herausforderungen, dass wir stark stehen und den Willen Gottes hier tun und auch verkünden. Ich habe das, glaube ich, schon an anderer Stelle mehrfach gesagt. Wozu Gott uns braucht, ist, dass wir sein Wort hier auf der Erde sprechen. Das ist zum einen natürlich das Evangelium verkünden, so dass Menschen hören von Jesus und glauben und gerettet werden, so dass sie die Ewigkeit bei Gott verbringen und nicht getrennt von Gott. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass Gott seine Gemeinde braucht, dass wir seinen Willen auf dieser Erde und jetzt in dieser Zeit, dass wir seinen Willen hineinsprechen. Wir sagen, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dein Wille geschehe wie mit unserer Regierung. Dein Wille geschehe dort in der Ukraine oder in Gaza oder wo auch immer die Brennpunkte sind. Und dann überlegen wir natürlich, was ist der Wille Gottes. So, wir leben von diesem Wort und Jesus bringt das hier mit diesem einen Satz zum Ausdruck, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Also davon leben wir. Nicht nur für fromme Übungen, sondern das ist tatsächlich das, was uns am Leben erhält. Und wir erleben ja oder beobachten vielleicht bei dem einen oder anderen, wo wir sehen, der Mensch ist mit Jesus unterwegs, der ist mit dem Wort Gottes unterwegs, dass da eine Dynamik abspürbar ist, dass da die Kraft Gottes abspürbar ist. Und diese Kraft Gottes kommt ja nicht aus uns selbst. Wir sind zerbrechliche Gefäße, schreibt Paulus, sondern es ist die Kraft Gottes, die in uns wohnt. Es ist die Kraft Gottes, die in dir, in uns wirkt. Und so sagt Paulus, Römer 1,16, er sagt, ich schäme mich nicht des Evangeliums, denn es ist die Kraft Gottes. Das Wort Gottes ist die Kraft Gottes. Und insofern ist das auch zu verstehen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde hervorgeht. So, Gott ist da sehr großzügig, was sein Wort angeht. Er ist allezeit bereit, zu uns zu sprechen, so dass wir viel von seinem Wort in uns aufnehmen können. Und um uns zu stärken, auch zum Beispiel hier mit Psalm 66, 20, wo es heißt, gepriesen sei Gott, der nicht verworfen hat mein Gebet, noch seine Gnade von mir zurückzieht. Festhalten dieses Wort. Das war ja das, was wir das letzte Mal, als ich da war, gesprochen haben, wo Jesus darüber spricht, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Es geht darum, dass das Wort in uns bleibt. Das heißt, nicht nur hören, sondern dass wir es aufnehmen, dass wir es behalten, dass wir es immer wieder auch laut aussprechen. Gerade so ein wichtiger Vers wie, gepriesen sei Gott, der nicht verworfen hat mein Gebet. Wenn der Zweifel hochkommt, dann sage ich, aber es steht geschrieben. Gepriesen sei der Gott, der nicht verworfen hat mein Gebet, noch seine Gnade von mir zurückzieht. So, weil wir über Glauben sprechen, ich mache mir natürlich immer eine ganze Menge Gedanken vor jeder Predigt, was ich predigen soll am Sonntag. So, das ist nicht aus der Konserve, was wir hören heute Morgen, sondern das ist so, wie ich das vom Geist Gottes verstehe, was ich euch sagen soll. Und ich habe gesagt, Herr, was gibt's denn? Ich könnte 3 Stunden wahrscheinlich ohne Pause sprechen über zum Thema Glauben, aber es geht ja nicht um Wissen, es geht nicht um Information, es geht darum, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, dass heute Morgen ein Wort dein Herz bewegt, wo du sagst, das hat Gott zu mir gesprochen heute Morgen. Zu mir hat er schon gesprochen heute Morgen. Ja, und ich habe dann einfach recherchiert oder in meinen Gedanken begonnen zu überlegen, was ist es denn, wo Menschen gerade am allermeisten im Glauben, ich will nicht sagen fallen, aber im Glauben nicht vorankommen. Wo sie immer wieder scheitern, in dem, wo sie entmutigt werden, wo sie sich vielleicht im Glauben ausgestreckt haben, nach einer Antwort Gottes, eine Antwort, die ihnen durchaus auch zusteht, eine Antwort, wo sie eine bestimmte Erwartung haben, weil es die Bibel und das Neue Testament ihnen so auch vorstellen von dem, was der Wille Gottes ist. Und dann erlebt man trotzdem Enttäuschungen, weil sich Gebete einfach nicht erfüllen, weil Gebete nicht beantwortet werden. Und ja, ich stimme zu, wir werden nicht alle Antworten hier in unserer irdischen Zeit haben und manche werden wir erst im Himmel haben, aber es ist ja nicht so, dass Gott seinen Willen vor uns verborgen hält. Der den Willen Gottes verschleiert, das ist der Feind der menschlichen Seele. Und das ist mit ein Hauptgrund, warum Christen im Glauben scheitern, weil da jemand ist, der verdunkelt und verschleiert und durch Lügen uns in eine falsche Richtung weist. So, deswegen möchte ich noch mal kurz über den Anfang sprechen, wie das war. Und was für ein Muster da zu erkennen ist, so dass wir uns dagegen wappnen und gegen die Einflüsterungen des Teufels stehen. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, schreibt Petrus, 1. Petrus 5,8, und er sucht, wen er verschlingen kann. Er muss suchen. Er kann nicht einfach jeden verschlingen. Er sucht, wen er verschlingen kann. Die Schwachen sind des Teufels Beute, heißt's so im Volksmund. So, er sucht, wen er verschlingen kann, und so hat er auch bei Adam und Eva geschaut, wie kann er sie abbringen von diesem guten Gott, von dem sie nur Güte und Gutes erlebt haben. Nicht ein schlechter Gedanke war in ihrem Kopf, nicht eine Krankheit, mit der sie zu kämpfen hatten, nie eine Enttäuschung erlebt. Alles war gut, alles war in Harmonie, alles war perfekt. Und doch ist es dem Bösen gelungen, sie zu Fall zu bringen. Wodurch? Wir wissen das. Ich denke, ich sage da nichts Neues heute Morgen. Es war durch ein Netz von Lügen, das so geschickt gesponnen war, dass Adam und Eva, obwohl sie ja beide sehr klug waren, Gott hat keine dummen Menschen geschaffen, er hat sehr kluge Menschen geschaffen, obwohl sie beide sehr klug waren, haben sie dieses Manöver des Feindes nicht durchschaut. Und so möchte ich uns warnen und ermutigen, dass wir uns nicht zu Fall bringen lassen durch Lügen, die Satan in unsere Gedanken streut. So, wie war das am Anfang? Der Herr Gott nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und der Herr sprach, und der Herr Gott gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. So, der Plan Gottes mit dem Menschen war völlig klar. Bleibt in meiner Gegenwart. Ich möchte ich möchte, dass ihr euer Leben, eure Zeit mit mir verbringt. Die Umgebung war gesetzt, da gab es keine Not, da gab es nichts zu klagen. Und die Aufgabe war dem Menschen ja auch übergeben worden. Er sollte die Erde bebauen, er sollte sie sich untertan machen. Und da taucht ein Begriff auch auf, der mehrfach verwendet wird, sie sollten herrschen. Herrschen über die Tiere, herrschen über alles, was da kreucht und fleucht und eigentlich natürlich auch herrschen auf diesen Planeten. Und es geht weiter, die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Das sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Hat Gott so gar nicht gesagt, so die Eva schmückt hier schon ein bisschen aus und wir haben ja auch gesehen, Satan verdreht das, was Gott zu den Menschen gesagt hat, um den Menschen da schon mal durcheinander zu bringen, das heißt auf etwas Antwort zu geben, was Gott eigentlich gar nicht gesagt hat. Er lenkt den Menschen auf eine falsche Spur. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. So, Satan führt einmal den Menschen in die Rebellion, dass sie Gottes Anordnung übertreten. Und das tun, was Gott ihnen verboten hat. Es gab nur ein Verbot und das haben sie übertreten. Das ist das eine. Das andere ist, und das ist mir heute Morgen das Wichtigste, Satan sät Zweifel an Gottes Charakter oder an Gottes Wesen. So, indem er Gottes Handeln mit Adam und Eva in Frage stellt. Keineswegs werdet ihr sterben. Also Gott ist ein Lügner. Ja, das steht zwar in der Bibel, aber das, nein, kannst du vergessen, ja. Mit solchen Lügen kommt der Teufel. Ja, es steht zwar geschrieben, aber darauf kannst du dich nicht verlassen. Das sind Lügen. Und diese Lügen zerstören Glauben. Und wenn der Glaube zerstört ist, dann ist unsere Zuversicht weg zu Gott, dass wir von ihm empfangen, das, worum wir gebeten haben. Und wenn wir wissen, dass wir nach seinem Willen gebetet haben, dann haben wir ja auch die Gewissheit, dass wir von Gott erhalten, worum wir gebetet haben. Das sagt das Wort Gottes eindeutig. Und trotzdem wird uns immer wieder an der einen oder anderen Stelle etwas geraubt, was Gott uns fest zugesagt hat. Und dann kommt sofort der Feind und er bequatscht uns mit seinen Lügen, um Gottes Zuverlässigkeit in Frage zu stellen. So, da ist auch so ein Gedanke, Gott kann ja handeln, wie er will, er ist ja allmächtig. Und dann wird durcheinander gebracht Allmacht und Willkür. Gott ist nicht willkürlich. Einmal handelt er so und einmal handelt er anders. Das Gegenteil von Willkür ist Zuverlässigkeit oder Treue. Wahrheit wird im Alten Testament oft auch mit Treue übersetzt. Gott ist treu, weil er wahrhaftig ist. Gott ist wahr und er ist treu zu seinem Wort, das ist immer zuverlässig. Also, keineswegs werdet ihr sterben, das ist schon mal die erste Lüge. Oh, da hat wahrscheinlich die Eva erst mal aufgehorcht. Sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden. Aha, Gott enthält uns etwas vor. Das Beste hat er uns eigentlich, ja, das ist alles wunderbar, Garten Eden, alles gut, aber er enthält uns etwas vor. Er vertraut euch nicht, sonst würde er euch ja alles sagen. Gewisse Einsichten, so wie Satan das hier anspricht, eure Augen werden aufgetan werden. Also im Augenblick seid ihr blind, liebe Freunde, aber wenn ihr das tut, was ich euch sage, das sind Lügen. Und ihr sein werdet wie Gott. Das ist eine sehr steile Vorlage. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Wunsch war von Adam und Eva, so zu sein wie Gott. Aber hier stellt der Teufel einen Wunsch vor und möchte eigentlich, dass der Mensch sich diesen Wunsch zu eigen macht. Er macht einen Vorschlag und sagt, das ist eigentlich das, was Gott euch vorenthält, dass ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. So mit dem, dass der Teufel praktisch hier dem Menschen vor Augen stellt, Gott enthält euch Dinge vor, erzeugt er gleichzeitig diese Gedanken, aha, wenn er mir was vorenthält, dann bin ich bei ihm gar nicht voll angenommen. Dann lehnt er mich eigentlich ab. Und genau das Gleiche tut Satan heute immer noch, dass er Gedanken versucht, in uns hineinzusetzen, wo wir denken, ja, Gott hört uns gar nicht zu oder sogar er lehnt uns ab. Ich zitiere mal hier aus Hiob, wir kennen ja die Geschichte von Hiob, wir wissen, wie sehr er leiden musste unter dieser entsetzlichen Krankheit, die monatelang ihn geplagt hat und Verlust seiner Kinder und Verlust von Hab und Gut. Also eine wirklich furchtbare Situation, die ihn da getroffen hat. Ich denke, noch keiner von uns war jemals in einer so schwierigen Situation wie dieser Hiob. Und zu Recht hat er natürlich, nachdem am Anfang er noch seinen Glauben Gott gegenüber bekannt hat, dann nach einiger Zeit waren seine Gedanken, gingen immer mehr in eine andere Richtung. Und hier in Hiob Kapitel 30, Vers 19 und 20, da heißt es, er hat mich, also Gott, er hat mich in den Dreck geworfen, so dass ich dem Staub und der Asche gleich geworden bin. Also das ist dann die Schlussfolgerung von Hiob. Nach vielen Tagen Leiden und nach so manchen Worten von seinen Beratern, die ihn nicht gut beraten haben, wie Gott selbst sagt, sie haben ihm keinen guten Rat gegeben. Und da kommt der Hiob dann zu dem Ergebnis, wir sprechen ja gerade über Lügen, die Satan schickt, er hat mich in den Dreck geworfen, so dass ich in dem Staub und der Asche gleich geworden bin. Ich schreie zu dir und du antwortest mir nicht. Ich stehe da, doch du achtest nicht auf mich. So, was bezweckt der Teufel damit? Er verführt die Menschen zum Ungehorsam. Erstens gegen Gottes Anordnung und dann seine Verführung geht noch viel weiter. Er sät Zweifel an Gottes Absichten mit uns. Gott ist nicht gut, er meint es nicht gut mit dir, er ist nicht ehrlich zu dir, du bist nicht vertrauenswürdig. Warum sollte der Mensch nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen? Was denkt ihr? Hat da jemand einen Gedanken dazu? Eine Möglichkeit. Sehr interessant. Sonst noch jemand? Also er wollte den Menschen damit prüfen, ich sage es noch fürs Mikrofon, oder der Mensch wäre überfordert mit dieser Situation. Und beides ist natürlich richtig. Gott wollte den Menschen prüfen im Sinne, er wollte ihm eine Entscheidungsmöglichkeit geben. Du kannst dich für mich entscheiden oder du kannst dich für Ungehorsam entscheiden. Ohne eine Entscheidungsmöglichkeit ist ja keine Freiheit gegeben. Wenn es nur eine Wahlmöglichkeit gibt, dann ist das keine Wahl, sondern dann ist der Weg vorgezeichnet und du kannst nur diesen vorgezeichneten Weg gehen. So hat der Mensch die Möglichkeit gehabt, auszuwählen. Ich tue das, was Gott sagt, oder ich tue nicht das, was Gott sagt. Mal sehen, was dabei rauskommt. Wir wissen ja, was dabei rauskam. Der Mensch ist überfordert. Und das ist mit Sicherheit der Fall und das war mit Sicherheit auch ein Grund, warum Gott dem Menschen eben, dass er nicht wollte, dass er von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen isst, weil er wollte, dass der Mensch sich nur auf Gott konzentriert. Dass er nicht ständig damit beschäftigt ist, zwischen Gut und Böse zu wählen und abzuwägen und sich selbst immer wieder zu durchforschen. Habe ich jetzt irgendwo gesündigt? Habe ich irgendwo übertreten? Und wir sind sehr viel mit uns selbst beschäftigt, mit dem, ob wir Gott gehorsam sind, ob wir die Wege Gottes erkennen, ob wir sie tun. Also wir beschäftigen uns sehr viel mit uns selbst und genau das wollte Gott eigentlich verhindern, indem er ihnen so eine wunderbare, harmonische und perfekte Umgebung vor die Nase gesetzt hat, wo er gesagt hat, jetzt habt ihr die Gelegenheit, euch nur mit mir zu beschäftigen und mit meiner Schöpfung. Das war die Freiheit pur. Und heute ist es noch so, dass wir sehr viel auf uns selbst konzentriert sind, anstatt auf Gott ausgerichtet zu sein. Und so hat Gott eine Lösung geschaffen, dass der Mensch erneut, wie in dieser Situation im Paradies, wieder vor Gott stehen kann und sich nicht mit sich selbst beschäftigen muss. Genüge ich? Bin ich fromm genug? Bete ich genug? Tue ich genug Gutes und vieles andere mehr. So hat Gott einen Ausweg geschaffen, indem er eine Situation geschaffen hat, wo wir wieder vor Gott stehen und wo wir uns nicht all diese Fragen stellen müssen und uns nicht ständig mit uns selbst beschäftigen müssen. Und dieser Ausweg, das wissen wir, der kam durch Jesus Christus, der in diese Welt kam, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern gerettet wird. Durch Jesus kamen Gnade und Wahrheit. Die Wahrheit darüber, wer Gott ist, nämlich dass Gott gut ist und dass es gut meint mit den Menschen und dass er den Menschen jeden nur erdenklichen Ausweg geebnet hat, damit der Mensch herauskommt aus der Knechtschaft der Sklaverei. Und die Wahrheit, nämlich wie wir zu Gott kommen können, und das hat Jesus uns gelehrt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Denn ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So, Satan will dem Menschen glauben machen, dass Gott ihn ablehnt. Und das ist das, was viele Gläubige zum Straucheln bringt. Irgendwie haben sie den Eindruck, dass Gott sie ablehnt. Und gerade wenn wir sündigen, dann stellt sich schnell das Gefühl ein oder auch der Gedanke ein, so, ich habe es ja auch verdient, dass Gott mich ablehnt. Und der Teufel setzt dann noch eins obendrauf, indem er dich beschuldigt und anklagt, Gott lehnt dich ab, zu Recht, du bist schwach, du bist ungehorsam, du bist faul. Und dann, wenn Jesus sagt, bleibt in mir, wenn meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch gegeben werden. Und dann sagt er noch, bleibt in meiner Liebe, wer meine Gebote hält, bleibt in meiner Liebe. Und das erscheint uns dann plötzlich als Druck, ich kann die Gebote nicht halten. Oder noch deutlicher, ich halte die Gebote nicht. Und weil da dann so eine Dissonanz da ist, eine Diskrepanz, weil das nicht zusammenpasst, das Gebot von Jesus Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, wir aber nicht entsprechend leben, dass wir seine Gebote halten. So, dann kommt die Anklage Satans, so du hältst ja gar nicht die Gebote Gottes. Also ist es mit deinen Gebeten auch gar nicht weit her. Wie kannst du denn erwarten, dass Gott deine Gebete hört, wenn du seine Gebote nicht hältst? Und dann kommt die Anklage, dann kommt die Lüge. So, Gott lehnt dich ab. Ja, und es ist richtig, dass er dich ablehnt, zu Recht, weil du ja schon wieder gesündigt hast. Und das ist das, was uns dann in Unsicherheit bringt. Und dem können wir begegnen, weil das ja alles Lügen sind, dem können und müssen wir begegnen, nur auf eine Art und Weise. Und das ist durch das Wort Gottes. Deswegen lehre ich das Wort Gottes, damit wir befestigt sind im Wort Gottes und der Glaube in unserem Herzen fest ist. Und deswegen schauen wir uns jetzt noch das eine und andere hier aus der Schrift an, Epheser Kapitel 2, Vers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Also du bist bereits in diesen Zustand versetzt, wo Adam und Eva waren. Alles war in Ordnung, es gab keine Sünde, du bist völlig angenommen, du musst dich nicht mit dir selbst und mit deinem Stand vor Gott auseinandersetzen, sondern du kannst ganz einfach Gott anschauen und ihn anbeten, ihn anhimmeln regelrecht und einfach sagen, Herr, ich möchte Zeit mit dir verbringen, ich möchte Gemeinschaft mit dir haben und ich möchte einfach von dir hören. Du musst dich nicht mit dir beschäftigen. Durch Gnade seid ihr gerettet. Das ist die Antwort Gottes auf dieses Bedürfnis des Menschen nach Sicherheit. Ich bin angenommen. Gnade ist unverdientes Wohlgefallen. Gott ist uns gnädig, weil er will. Weil er uns gnädig sein will. Durch Gnade seid ihr gerettet. Und noch deutlicher hier, das ist der Bund, den ich für sie errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr, aus Hebräer 10, Vers 16. Ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben. Und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Halleluja, wir sind angenommen bei ihm, wir sind angenommen bei Gott, dem Vater, durch Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünde mehr. Auch keine Zerknirschtheit. Es ist gut, Reue zu zeigen. Es ist richtig, Buße zu tun. Aber Buße ist auch nicht etwas, was sich über 2 Wochen hinzieht, sondern Buße ist eine Entscheidung, wo ich sage, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Jetzt laufe ich in die andere Richtung, nämlich in die richtige Richtung. Ich kehre um. Das ist Buße. Und diese Zerknirschtheit, wo wir unseren bedauernswerten Zustand vor Gott ausbreiten und Krokodilstränen, vielleicht auch weinen, das bringt uns geistlich überhaupt nicht voran. Und es zeigt einmal mehr, dass wir unseren Glauben setzen müssen auf das Wort Gottes, das eindeutig ist, ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Und da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Ein wahrhaftiges Herz ist ein Herz, das voll und ganz sagt, Herr, ich vertraue deinem Wort. Was du geschrieben hast, das steht und das stimmt und das nehme ich so an. Und auch wenn ich mich anders fühle und auch wenn Gedanken auf mich einströmen, die was ganz anderes sagen, ich werde bei dem bleiben, was dein Wort sagt. Und so dem Teufel keinen Raum geben. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens. Die Herzen in voller Gewissheit des Glaubens. Die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen. Demütigt euch. Und da zeigt uns Petrus, wie wir, ich habe es ja vorhin schon zitiert, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, dem widersteht standhaft durch den Glauben. Letzte Woche hatte ich ein Seminar zu halten in der Gemeinde, war schon lange vereinbart, es war ein mehrstündiges Seminar, habe mich viele Tage darauf vorbereitet, viel studiert. und war auch dann ganz happy mit dem Seminar. Ich war mir sicher, ich habe verstanden, was Gott von mir will, und es war auch so aufgebaut, dass die Gemeinde da auch viel mitnehmen kann. Und ich war schon einen Tag vorher fertig, habe dann mit meiner Frau darüber gesprochen, hat sie gesagt, und hast dein Seminar fertig? Da habe ich gesagt, ja, Gott sei Dank, das Seminar ist fertig, und ich war auch total glücklich, weil es eine sehr lange Geschichte ist. Und dann habe ich es eben am Dienstag, letzte Woche war das, dann habe ich es eben nochmal tagsüber, bin ich nochmal durchgegangen, Schriftstellen angeschaut und auch PowerPoint nochmal angeschaut. Der Teufel hat mich bombardiert von früh bis spät. Von früh bis spät. Mit Gedanken, was erzählst du da? Das bringt den Leuten überhaupt nichts. Das hat auch weder Hand noch Fuß. Das geht doch gar nicht in die richtige Richtung. Was sollen die Leute damit? Es ging von früh bis spät. Ich habe zwischendrin Satan geboten. So schlimm war das. So viel Gedanken, die auf mich eingeströmt sind, die so negativ waren, dass dieses Seminar niemanden irgendetwas bringen wird. Und ich habe geboten, und ich habe widerstanden, und ich habe weitergearbeitet, und dann bin ich am Abend zu dem Seminar gefahren, oder am späten Nachmittag zu dem Seminar gefahren, und Gott hat mächtig gesegnet. Das Wort Gottes ist so geflossen rein in die Herzen, dass die Leute am Ende von diesem Seminar gesagt haben, das war erst nur der erste Teil, gesagt haben, also wie haben mir das dann nachher in Gesprächen gesagt, wie sehr sie das erbaut hat und wie sie gefestigt wurden im Glauben durch dieses Seminar. Und ich habe mir gedacht, mei, ja, genau so müssen wir uns aufstellen, dem widersteht standhaft durch den Glauben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er, Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und Gott kennt und weiß alles, wenn dein Herz dich verdammt, der unterste Vers. Wenn dein Herz dich verdammt, muss vorher kommen, Gott ist größer als dein Herz und weiß alles. Ach, das kommt da als zweites. Okay, jetzt sehe ich es erst. Also, wenn dein Herz dich verurteilt, so ist Gott größer als dein Herz und kennt alles. So rum muss das. Das hat es hier verschoben. Und dass wir sündigen, das wissen wir alle. Ja, Johannes schreibt sogar, wenn jemand behauptet, er wäre ohne Sünde, der ist ein Lügner. Also wir sündigen. Und das ist ja immer wieder auch das, was der Teufel nutzt, um dann Gedanken in uns zu erzeugen, so weil du jetzt gesündigt hast, lehnt Gott dich ab und er lehnt dich zu Recht ab. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Das ist das Ziel Gottes. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Es gibt keine andere Sühnung für unsere Sünden als Jesus, der für unsere Sünden gestorben ist. Und nicht allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Also alle deine Sünden in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft, alle deine Sünden hat Jesus auf dich genommen, sodass du mit Freimütigkeit vor den Thron der Gnade hintreten kannst und dort Hilfe und Barmherzigkeit zu empfangen zur rechten Zeit. Gott ist nicht gegen uns, er ist für uns. Was sollen wir nun hierzu sagen, schreibt Paulus, Römer 8. Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Also wenn du wieder betest, lies vorher Römer 8, 31 bis 34. Unser Vater im Himmel, der sogar seinen eigenen Sohn geopfert hat, damit du aus der Grube herausgeholt werden kannst, damit deine Schuld ein für allemal getilgt ist, damit du durch die Tür zum himmlischen Vater kommen kannst und ohne Scham und ohne Schande vor ihn hintreten kannst. Dieser wunderbare Gott im Himmel, unser Vater im Himmel, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, der wird uns mit ihm, also in Christus, mit ihm, wer in mir bleibt und wenn meine Worte in ihm bleiben. So, das ist das, was wir brauchen. Wir bleiben in ihm, seine Worte bleiben in uns. So wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist da, der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben. Ja, noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist und der sich auch für uns verwendet. Das ist das, was Jesus im Augenblick tut, seitdem er in den Himmel aufgefahren ist. Verwendet er sich für uns im Gebet. Jesus betet für dich. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und zum Abschluss, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben. Gerechtfertigt heißt, du bist in den Stand versetzt, wo du angenommen bist vor Gott. Wir sind gerecht gesprochen durch den Glauben an Jesus. So haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Und das ist auch so eine Waffe Satans. Er sagt, der Zorn Gottes ist auf dir. Und Gott wird seinen Zorn gegen dich richten. Er wird dich richten für all das. Nein, für wahr, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Der Zorn Gottes, der wurde auf Jesus gelegt. Das war die Strafe für unsere Sünden. Und weil Jesus unsere Sünden getragen hat am Kreuz, musste er den Zorn Gottes auf sich nehmen. Ich möchte, dass wir kurz unsere Augen schließen, weil ich Gelegenheit geben möchte, eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht bist du hier heute Morgen und vielleicht warst du auch schon oft hier im Gottesdienst, bist Teil von der Gemeinde und du hörst jetzt all das heute Morgen aus dem Wort Gottes, dass du angenommen bist durch Jesus Christus. Aber du hast niemals diese Entscheidung getroffen, dass du gebetet hast, Jesus, bitte komm in mein Herz. Rette mich aus meinen Sünden. Vergib mir meine Schuld. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Herz. Jesus, ich will, dass du der Herr bist in meinem Leben. Wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast und so noch nie zu Gott gesprochen hast und heute Morgen dir das bewusst ist und du möchtest diese Entscheidung für Jesus treffen, dann möchte ich dich bitten, da wo du sitzt, dass, und alle Augen sind geschlossen, dass du deine Hand hebst, damit ich für dich beten kann. Danke, ich sehe die Hand. Es geht hier um Errettung. Es geht darum, dass du sagst, ich weiß, ohne Jesus bin ich verloren. Und heute ergreife ich die Hand von Jesus. Und heute sage ich, ja, Jesus, rette mich aus meinen Sünden. Du sollst mein Herr sein, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Ich spreche nach dem Gottesdienst. Ich habe mir